Ja, heute Morgen, das Thema, um das es heute gehen soll, hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir beten. Denn Gebet ist das Thema, was uns gerade ja eine ganze Zeit beschäftigt. Und das Thema heute ist umgeben von sichtbarer und unsichtbarer Welt. Und das ist ein Thema, was gar nicht so leicht ist in der westlichen Welt, weil alles, was man sieht, macht ja eigentlich nur Sinn. Und es ist schwer in unserer westlichen Welt überhaupt daran zu glauben, dass es diese unsichtbare Welt so gibt. Für viele rational denkende Menschen ist das dann komisch und sie sagen, das macht doch keinen Sinn. Wenn wir in andere Länder schauen, gerade in Asien und Afrika, da ist ein ganz natürliches Bewusstsein vorhanden, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Dass es finstere Mächte, Dämonen, okkulte Kräfte gibt. Es ist normal, dass man auch Kontakt mit Verstorbenen vielleicht haben kann. Also in anderen Kulturkreisen ist es normal, dass eine unsichtbare Welt existiert und vielleicht ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und ich glaube doch auch, dass es bei allem rationalen Denken auch mehr und mehr Thema ist oder auch ankommt in der westlichen Welt, weil gerade Okkultismus und Esoterik eine große Faszination hat und auswirkt und boomt und anziehend ist. Und doch auch immer wieder, auch beim rationalen Denken, manchmal der Gedanke ankommt, es gibt doch manchmal so innere Kämpfe oder gefühlt Mächte, die irgendwie an mir zerren und zurren. Und doch in unserer Kultur kommt dann auch schnell ein Vorwurf, dass Christen ein Schwarz-Weiß-Denken haben. Und kann es wirklich diese unsichtbare Welt geben? Und ich glaube, die Antwort der Bibel ist ganz klar und sie sagt, ja, es gibt diese unsichtbare Welt. Und ich glaube auch, dass sie das für das Gebet ganz wichtig ist, dass wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen und dass es auch hilfreich sein kann und ein Augenöffner ist, sich mit dieser unsichtbaren Welt auseinanderzusetzen, weil, und eigentlich nehme ich dann das Ende vorweg, weil klar ist, egal welche unsichtbaren Mächte und auch bösen Mächte wirklich existieren, die Realität ist, dass wir Gnade erlebt haben, und zwar Gnade durch Jesus Christus, der gekommen ist in diese Welt, der ans Kreuz gegangen ist und sogar den Tod besiegt hat, indem er wieder auferstanden ist und damit dieses Böse in dieser Welt besiegt und überwunden hat. Wenn wir unsere Bibel aufschlagen, werden wir immer wieder darauf gestoßen, dass diese unsichtbare Welt existiert und da geht es ab. Also es gibt, wenn man mal so schaut, wenn ihr mal vielleicht eine Konkordanz nehmt und schaut, wo kommen zum Beispiel Engel in der Bibel vor, dann gibt es bestimmt so um die 270 Stellen in der Bibel, wo es mit Engel zu tun hat. In 33 Büchern der Bibel kommen Engel vor, über 100 Mal im Alten Testament, über 150 Mal im Neuen Testament. Und in der biblischen Lehre ist es ganz normal und immer wieder werden wir erinnert, es gibt Engel, es gibt diese unsichtbare Welt. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo man so richtig krass davon sehen kann, was es bedeutet, dass Engel in der unsichtbaren Welt existieren. Und das ist der Prophet Elias, der als einmal in der Bedrängnis ist und bedroht ist von den Syrern, von einer mächtigen Streitmacht, der aber ganz gelassen dastehen kann. Weil er nämlich die Augen geöffnet hat für die Realität der unsichtbaren Welt. Und wir sehen da eine Beschreibung davon, dass ein riesiges Heer, ein Berg voll feuriger Rosse und Streitwaren rings um ihn her war. Und dieser Elia, dieser Prophet, stand alleine auf einem Berg und neben ihm stand sein Diener und der hatte diese Sicht nicht. Und der hat da gestanden und gestottert und gesagt, die Feinde kommen da hinten. Und er wusste gar nicht, er wollte wahrscheinlich wegrennen. Und Elia konnte in der Ruhe dastehen, weil ihm die Augen geöffnet waren, diese unsichtbare Macht zu sehen, dass er umgeben war von einem Engelheer, von feurigen Wagen und Streitwagen. Eins der unglaublichsten coolsten Beschreibung, was wir finden, finde ich, so richtig mächtig vor Augen geführt, findet ihr im 2. Königbuch, Kapitel 6, Vers 17. Ich werde heute einige Stellen nennen, die zu diesem Thema sind. Und wenn du sagst, ey, dich interessiert das, ich kann dir immer nur anreißen, weil wir nicht viel Zeit haben, dann schreib sie vielleicht mit oder nimm dir zu Hause nochmal deine Bibel in die Hand, eine Konkordanz, und schlag diese Stellen auch nochmal nach, dass du nicht denkst, was erzähle ich hier eigentlich, sondern ja, das steht wirklich in Gottes Wort. Im Kolosserbrief lesen wir einmal eine Zusammenfassung, wer ist Jesus? Seine Person, sein Werk, sein Wirken. Und dort lesen wir, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat ihn zum Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Oder auch immer wieder ist in der Bibel die Rede davon, gegen wen wir eigentlich kämpfen, auch in dieser Welt, wenn wir mit Herausforderungen zu tun haben. Und oft denken wir, ja, das ist mein Chef, das ist mein Nachbar, das ist im schlimmsten Fall mein Ehepartner. Aber nein, die Bibel ist eigentlich ganz schön klar und sagt, wenn wir gerade mit bösen Dingen in dieser Welt zu tun haben und zu kämpfen haben, dann lesen wir im Epheserbrief, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ganz konkret um diese, in Anführungszeichen, auch geistliche Kampfführung werden wir auch nächste Woche nochmal vertiefen. Aber noch einmal wirklich zu diesem Grundsätzlichen, diese unsichtbare Welt, die es um uns herum existiert. Wie ist diese eigentlich aufgebaut? Was ist da eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen? Zum einen ist auf jeden Fall existent dort Gott, den wir nicht sehen können, der aber nicht weit weg irgendwie ist, sondern der da ist, der nahbar ist, der nicht transzendent ist, sondern in der Nähe, auch in der unsichtbaren Welt vorhanden. Und neben Gott existieren, das sagt uns die Bibel, verschiedene andere Himmelswesen. Es gibt ganz klassisch die Engel, die ja auch sehr schön vielfach in der Menschheitsgeschichte dargestellt sind, immer schön goldglänzend mit großen weißen Flügeln, so wie man sich das vielleicht ganz nett vorstellt. Dann gibt's auch dort verschiedene Hierarchien. Es gibt Erzengel, die eine ganz besondere Verantwortung auch über Untergruppen von Engeln haben. Und es gibt auch noch andere, es gibt Seraphim und Cherubim, das sind auch noch andere Wesen. Und ich habe euch genau nächste Folie auch noch mal kurz einmal die aufgeschrieben, die es alle gibt. Gott ist auf dem Thron, die Seraphim, die beschrieben sind in der Bibel, dass sie 6 Flügel haben. Die sind eigentlich dazu da, dass sie Gott anbeten Tag und Nacht und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die strahlen ganz viel Hoffnung aus, sie sind begeistert, sie sind eingenommen von Gott und von seiner Größe und beten ihm an, tun das, wozu auch wir herausgerufen sind, Gott zu ehren und ihn anzubeten. Das ist so eine der großen Aufgaben von denen. Dann gibt's die Cherubim. Auch die sind ganz besonders beschrieben, schwer sich das wirklich so vorzustellen, so bildlich. Die sind da, um zu bewachen. Wir lesen in der Bibel davon, dass sie mit feurigem Schwert den Garten Eden bewachen. Dann gibt es, wie gesagt, die Erzengel. Von einem wissen wir ganz konkret, das ist nämlich der Erzengel Michael. Und von dem wissen wir, dass er das himmlische Heer anführt und dass er ein Kämpfer ist. Man kann sich jetzt drüber streiten, gab es auch weitere sozusagen, ob ist Gabriel ein Erzengel? Auf jeden Fall ist Gabriel ein Botschafter Gottes, der auch gesagt hat, zum Beispiel die Verkündigung, dass Jesus geboren wird und gesagt hat, habt keine Angst. Was für eine mächtige Botschaft von diesem Engel, die Nachricht, die er von Gott weitergibt. Es gab einen weiteren Engel, der oft mit Luzifer gesagt wird und wo man vermutet, dass er sogar Anbetungsleiter im Himmel sein könnte, der allerdings, wenn man so in die Bibel schaut, gibt es Hinweise dazu, dass genau dieser Erzengel gefallen ist aus dem Himmel und zu Satan wurde, zu dem Gegenspieler Gottes. Gar nicht leicht, kommen wir gleich dazu. Letztes in dieser Liste natürlich die ganz normalen Engel, das Bodenpersonal Gottes, die unterwegs sind in der unsichtbaren Welt, in Fürstentümern, in Ländern, in Nationen und in Menschengruppen. Und die sind Geister, dienbare Geister für Gott. Und auch das ist ja eine Vorstellung, die wir gerne übernommen haben und sagen, mögen die Engel Gottes dich behüten. Und das können wir auch sagen, weil dass wir auch in dem Psalm zum Beispiel in der Bibel finden, dass da geschrieben ist, dass Engel kommen, um zu retten, um zu schützen. Aber das Entscheidende bei den Engeln ist, nicht wir können über die Engel verfügen oder sagen, hier, ich gebe dir mal einen Schutzengel mit, sondern diese Engel unterstehen Gottes Wille und Gott schickt seine Engel, um zu kämpfen. Sie sind Gott untergeordnet. Und ja, in dieser unsichtbaren Welt, und wir haben jetzt natürlich viele Wesen angeschaut, die Gott unterstellt sind, gibt es eben auch diesen Gegenspieler. Es gibt Satan und Dämonen. Und das ist ein echt herausforderndes, schwieriges Thema, was uns oft auch, wofür wir Christen ja auch oft komisch angeschaut werden. Auch weil es vielleicht nicht so explizit in der Bibel systematisch aufgeschrieben ist, wie wir uns das immer wünschen. Wir würden uns ja wünschen, als gute Deutsche in der Bibel aufzuschlagen, sag mal, wie ist die Lehre von den Engeln? Und dann lesen wir erstens, das ist die Rangfolge der Engel, so heißen die alle und so weiter. So ist das, so funktioniert das alles. So ist leider die Bibel nicht aufgebaut. Und ich glaube auch ein weiterer Grund, warum wir vielleicht sowas nicht so groß finden, wie stark ist das Mächtige oder wie agiert das Mächtige ist, dass ich glaube, dass es gar nicht entscheidend ist, sich zu sehr darauf zu fokussieren, wie ist das Böse am unterwegs oder wer ist das Böse, sondern eigentlich ist das Entscheidende, auf die Größe Gottes zu schauen. Amen. Und zu schauen, dass Gott größer ist und alle Mächten und Gewalten, auch die finstersten Gewalten, besiegt hat. Und wenn der Name Jesus genannt wird, dann müssen die weichen. Das ist die Realität. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das ein Grund ist, warum wir vielleicht nicht ganz so viel Lehre über dieses ganze Böse und wie ist das Böse alles aufgebaut in der Bibel finden, weil es gar nicht so wichtig ist, wenn wir uns darauf schauen, auf den, der das Böse überwunden und besiegt hat. Auch wann dieser Fall von diesem Luzifer, der erstmal zu Gott gehört hatte und später zum Gegenspieler wurde, wie das alles passiert ist. Das ist sehr spekulativ. Das muss eigentlich nach dem sechsten Tag der Schöpfung, wenn wir da mal rangehen, passiert sein. Aber bevor dem Sündenfall, bevor Adam und Eva ja von dem Widersacher, von dem Satan, von der Schlange angesprochen wurden und verführt wurden. Also wirklich gar nicht so leicht, sich das alles anzuschauen. Und es gibt eine Stelle aus Jesaja 14, da ist auch ja eigentlich der Fall Satans beschrieben. Aber eigentlich beschreibt hier Jesaja ursprünglich das Gericht Gottes über den König von Babylon, also eigentlich einem irdischen, menschlichen König. Aber während man diesen Text liest, bedient er sich einer Ausdrucksweise und es wird klar, es kann sich nicht nur auf einen rein menschlichen König beziehen. Und ich kann einmal diese prägnante Stelle, möchte ich einmal kurz vorlesen. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Das ist dieser ursprüngliche Wort, Luzifer kommt daher, Sohn der Morgenröte, Luzifer. Wie bist du aus dem Himmel zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Also eigentlich lesen wir davon, dass einer der Engel, die Gott dienen sollten, selber werden wollte wie Gott und sich erheben wollte und dann sozusagen nicht mehr in der Gegenwart Gottes, in der heiligen Gegenwart Gottes bleiben konnte und zu Boden gefahren ist und zum Widerstreiter, Widersacher Gottes geworden ist. Es gibt ja viele Begriffe oder Wörter, die wir für Satan, für Luzifer oder ähnliches verwenden. Luzifer, wie schon gesagt, bedeutet eigentlich Lichtbringer, ist der Name des Morgensterns, der auch für die Venus in der Antike verwendet wurde. Aber eigentlich meint das genau dasselbe wie dieser Begriff Satan. Satan ist der Personenname dieses Oberhaupt von dem Bösen, von den Dämonen. Das ist ein hebräisches Wort und bedeutet Widersacher oder auch Ankläger. Und wir finden verschiedene andere Begriffe wie Teufel. Das griechische Wort dahinter ist Diabolos, Lästerer, Verwirrer. Schlange, Beelzebul, Fürst dieser Welt, der Böse. Das sind alles Begriffe für genau diesen Widersacher Gottes, für den Teufel, für Satan, für das, der entgegen Gottes steht, der sich selber erhöhen möchte und dessen Anliegen ist, die Menschen davon abzuhalten, die ursprüngliche Bedeutung innezunehmen, nämlich in die Gegenwart Gottes zu treten, treten zu können, treten zu dürfen, Gottes Herrlichkeit zu sehen und ihn anzubeten. Und das ist eigentlich das größte Ziel von dem Satan, dass er uns Menschen davon abhalten möchte, Beziehung mit dem Vater zu leben, die Liebe des Vaters zu erleben. Und das tut er, wie schon in diesen ganzen Namen anklingt, durch Verwirrung, durch Lästerung, durch Anklagen, durch Lügen. In Johannes 8 lesen wir einmal davon: Ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem unreinsten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Und dieser eine mächtige Böse, der hat genauso wahrscheinlich Engel mit sich genommen, die auch gegen Gott rebelliert haben und die als Dämonen existieren in dieser unsichtbaren Welt. Und eigentlich, wenn wir uns das anschauen, was in der unsichtbaren Welt passiert, ein Kampf zwischen Engeln und Dämonen, dann muss man bei diesem Kampf sagen, es ist auch gar nicht so klar zu verstehen, wie das bei Menschen ist. Wenn ein Mensch einen anderen tötet, ist der tot. Bei Engeln und Dämonen läuft das anders. Da kann einer die Oberhand gewinnen, aber da dieses Sterben von Dämonen, das wird endgültig einmal passieren, am Ende, wenn Jesus wirklich einmal wiederkommt. Da haben nämlich die Dämonen und der Teufel, der Satan, wie auch immer man ihn nennen möchte, nichts zu lachen, weil die Zukunft von ihm aussieht, wie wir in Offenbarung 20 lesen können. Der Teufel, der sie verführt hat, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befanden. Und dort werden sie Tag und Nacht Qualen erleiden für immer und ewig. Der wird ein für alle Mal besiegt sein. Aber jetzt läuft er noch umher und treibt sein Unwesen. Im 2. Petrusbrief lesen wir auch: Gott hat ja auch die Engel nicht verschont, die gesündigt hatten, sondern hat sie in Fesseln gelegt und in den finstersten Abgrund der Unterwelt geworfen, wo sie bis zum endgültigen Gericht in Gewahrsam gehalten werden. Auch da ist wieder die Rede von Dämonen, von anderen Engeln, die Gott nicht gehorchen wollten. Es passiert ein Kampf in der unsichtbaren Welt. Im Alten Testament gibt es im Buch Daniel eine besondere Stelle, von der wir lesen können. Und ich lade euch wirklich ein oder fordere euch heraus, lest mal Daniel Kapitel 10, richtig spannend. Weil Daniel betet und fastet 21 Tage lang und Gott bittet, ihm doch zur Offenbarung zu offenbaren und einzugreifen, das Volk Israels, was gerade in der Gefangenschaft ist, zu befreien. Was ist Gottes Perspektive? Das möchte Daniel wissen. Und nach 21 Tagen kommt ein Engel bei ihm zu Besuch. Und er spricht: Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien, also offensichtlich ein Kämpfer auf der Seite des Teufels, vielleicht ein Dämon, auch einer da in der Rangordnung höherer, ein Fürst des Königreichs Persien, ein böser Fürst, hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, Erzengel Michael, der Kämpfer, eines der vornehmsten Fürsten ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Und wenn wir uns damit beschäftigen, was das bedeutet, vom ersten Tag an, wo Daniel zu Gott gebetet hat, hat Gott ihn erhört und er hat seinen Engel losgeschickt, als Bote vielleicht auch zu Daniel und als Retter auch für sein Volk Israel. Und es hat 21 Tage gebraucht, weil ein großer, mächtiger Kampf in der unsichtbaren Welt getobt ist. Weil der Widersacher keine Lust hatte, dass dem Volk Israel Gutes widerfährt. Dass sie zurückkommen in die Gegenwart Gottes und anfangen, Gott anzubeten. Es hat ein Kampf passiert. Könnte man viel zu sagen, haben wir leider nicht die Zeit. Aber die entscheidendste Stelle finden wir eigentlich im Neuen Testament bei der Kreuzigung von Jesus. Wir lesen hier, es war um die sechste Stunde und eine Finsternis kam über das Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde finster und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was er geschah, pries er Gott und sprach, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen war zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sich an ihre Brust und kehrten zurück. Dieser Moment, wo Jesus am Kreuz ist, ist die Welt dunkel geworden. Und ganz ehrlich, das war der Moment, wo der Widersacher, das Böse, die Hölle glaubte, es ist vorbei, sie hätten jetzt gesiegt. Und diese Dunkelheit ist ein Zeichen dafür, dass Böses existiert und dass sie kämpfen und dass sie auch siegreich sein wollen. Und ein Zeichen dafür, dass vielleicht auch Hoffnungslosigkeit kommen kann und dass die Dunkelheit manchmal auch laut ist und mächtig ist. Aber in dem Moment, wo wir davon lesen, dass diese Dunkelheit herrscht und der Feind denkt, er hat jetzt gesiegt, passiert etwas Entscheidendes. Im Tempel, der Vorhang zum Allerheiligsten. Der Vorhang, der Zugang zu dem Ort, wo Gott wirklich präsent war, wo seine Gegenwart ist, der zerreißt. Und zwar nicht, weil Gott jetzt besiegt ist von dem Bösen. Nein, weil jetzt in diesem Moment der Weg zum Vater frei wurde. Und das, was wirklich passiert ist, ist, da Jesus ist gestorben, um den Weg frei zu machen. Um uns frei zu machen, dass wir den Zugang zum Vater haben. Dass kein Vorhang mehr da ist, sondern dass wir direkt zu Gott kommen können. Und dann hat er noch was getan. Er ist wieder auferstanden. Und er hat sogar den Tod die Macht geraubt. Das letzte bisschen, wo der Teufel gedacht hat, ich habe doch gesiegt, jetzt habe ich doch gewonnen, wenn Jesus gestorben ist. 3 Tage später wusste er, okay, das letzte Stündchen hat wirklich geschlagen. Das ist die Botschaft. Das letzte Stündchen für den Teufel, für den Widersacher, für das Böse in dieser Welt hat schon geschlagen. Er bäumt sich immer noch auf, er versucht uns abzuhalten, er versucht Menschen wegzubringen von der Liebe des Vaters, von dem, was Jesus getan hat, von diesem Zugang, den wir haben zu Jesus, direkt, ganz persönlich. Der Vorhang, alles, was uns trennte, ist dadurch weg, durch was das Jesus am Kreuz getan hat. Und das bedeutet, auch gerade wenn wir vielleicht spüren, es gibt einen Kampf in dieser Welt. Es gibt böse Dinge in der Welt. Es gibt Dämonen, die uns ärgern, die uns niederbeugen. Was bedeutet das für uns als Kinder Gottes? Es bedeutet, wir brauchen keine Angst haben, trotz Finsternis. Es bedeutet, wir können zum Vater gehen. Wir können direkt zum Vater gehen und ihn bitten, dass er seine Engel schickt, um einzugreifen hier in dieser Welt. Um dem Feind zu sagen, du hast hier nichts verloren. Wir lesen in der Bibel davon, dass Jesus seine 70 Jünger ausschickte und sie kamen zurück und sagten, selbst die Dämonen mussten weichen, wenn wir deinen Namen ausgesprochen haben. Und ich halte nichts davon, von Zauberformeln und von irgendwas. Aber Leute, wisst ihr was, wenn wir Jesus anrufen, wenn wir seine Gegenwart proklamieren und ihn bitten, dass er kommt, wenn wir schon seinen Namen erwähnen, Jesus, dann fängt das Böse an zu zittern, weil er weiß, wenn Jesus wirklich auf den Plan tritt, und das kann manchmal 21 Tage dauern, wenn da ein Kampf stattfindet, er weiß, am Ende hat er verloren. Am Ende ist er besiegt. Er hat nichts zu melden. Er muss weichen. Und wir haben von Jesus Autorität. Jakobus 4, ordnet euch Gott unter, dem Teufel widersteht, er wird von euch ablassen und fliehen. Wenn wir uns Gott unterordnen und unter seinen Namen stellen oder das, was er getan hat, dann muss der Teufel ablassen und fliehen. Und ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass alle Sünde, alles, was uns erlebt, wir jetzt dem Teufel in die Schuhe schieben können. Ich glaube auch, dass es im menschlichen Wesen, auch gerade wenn wir nicht zu Gott hören und wenn wir noch nicht vollkommen erneuert sind, es böse Gedanken gibt und wir uns für Böses entscheiden können. Es nicht alles in dieser Welt ist dämonisch und von Satan, sondern auch der Mensch hat seinen Anteil und seine Verantwortung. Aber Leute, die unsichtbare Welt ist real. Und ich glaube, wir müssen sie ernst nehmen und dürfen nicht einfach sagen, ah, ist mir egal, beiseite lassen, weil ich glaube, das, was da passiert, und wir sehen uns in der Bibel ganz viel, wir könnten noch viele Stellen anschauen, es gibt diese unsichtbare Welt und ein Kampf zwischen Gott und dem Widersacher. Also seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Teufel hasst es, wenn wir Gott die Ehre geben und ihn anbeten. Das, was wir jetzt hier auch gleich tun wollen in der Lobpreiszeit. Und wir haben diese Verheißung, und damit möchte ich schließen, aus Psalm 91, Vers 11. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Und ganz entscheidend ist nach diesem allen, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch was anhaben? Amen.